Petrusbrief, nämlich in Kapitel 5, die Verse 5 bis 9. Hinführend dazu lese ich uns einmal den Psalm 23 und danach den Predigttext. Wir hören auf das Wort Gottes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und der Predigttext aus 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 11. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bitte nun Timo für die Predigt.
Wenn ich einmal groß bin, dann will ich gerne ein richtig großer, toller Fußballstar werden, sagt der kleine Junge zu seinem Papa. Wenn ich einmal groß bin, sagt die Tochter, dann will ich meinen eigenen Pferdehof haben, wo ich mich so richtig wohlfühle und ausreiten kann, so oft und so viel ich kann und möchte. Wenn ich einmal groß bin, dann, was haben die Kinder nicht alles für Träume und Wünsche und Ideen und Fantasien und Vorstellungen, wenn sie einmal groß sind. Dieses Großsein wollen, das möchten aber nicht nur die Kinder gerne. Großsein wollen, damit haben auch wir Erwachsenen immer wieder zu kämpfen. Und zwar besonders dann, wenn wir nicht zu den Großen im Leben gehören. Keiner von uns macht sich nämlich freiwillig klein. Keiner sitzt gerne in der zweiten und dritten Reihe. Keiner möchte gerne zu den No-Names der Gesellschaft gehören. Und doch ist genau dieses Kleinwerden vor Gott eine der wichtigsten geistlichen Wahrheiten überhaupt. Und von dieser demütigen Gesinnung schreibt uns Petrus im heutigen Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Vielen Dank, Hartwig, fürs Vorlesen. Und wenn wir darüber nachdenken, stellen wir sehr schnell das erste Problem fest. Diese demütige Gesinnung, die ist uns nicht in die Wiege gelegt. Die bringt keiner von Haus aus irgendwie mit, sondern sie wird erst dann unser Leben bereichern, wenn wir anfangen, von einem großen, allmächtigen Gott auszugehen, der unser Leben in der Hand hält, der uns trägt und ihn durchbringt an jedem neuen Tag. Deshalb habe ich das Thema für heute Morgen auch so genannt, vom großen Gott her leben. Vom großen Gott her leben und denken. Und wir haben das im Bibeltext gerade gehört, in 1. Petrus 5, ab Vers 5 bis 11, was damit zusammenhängt, mit dieser demütigen Gesinnung, was damit zusammenhängt, von diesem großen Gott her zu leben. Das Erste, was wir gehört haben, lautet: Wir sollen demütig statt hochmütig sein. Das Zweite spricht vom Sorgen lassen statt Sorgen machen. Und der dritte Punkt ruft uns auf, nüchtern zu sein, statt Beute des Teufels zu werden. Vom großen Gott her zu leben heißt also zunächst, und damit starten wir unseren ersten Punkt, demütig statt hochmütig sein. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Nachdem Petrus in den ersten vier Versen von diesem Kapitel 5 ganz speziell zu den Ältesten einer Gemeinde gesprochen hat, das haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut, geht Petrus nun noch einmal mit einem Appell an die ganze Gemeinde heran. Und er fragt: Was sollen denn nun die Jüngeren in der Gemeinde machen? Und mit Jüngeren, da ist jetzt nicht nur die gemeint, die vom Alter her jünger sind, sondern auch die Jüngeren im Glauben, die noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind. Und Petrus sagt: Tut das, was die Ältesten euch sagen. Ordnet euch ihnen unter. Und mit diesem Unterordnen ist zunächst kein willenloses Untertansein gemeint, kein blinder Gehorsam, aber vielmehr ein bewusstes Sich-Einfügen in eine Ordnung, die Gott festgelegt hat. Ich finde meinen Platz da, wo Gott mich hineingepflanzt, wo Gott mich hingestellt hat. Und als Gemeindeglied heißt es konkret: Ich stelle mich unter die Ordnungen und Entscheidungen der Gemeindeleitung. Erstmal ganz unabhängig davon, ob sie mir gefallen oder ob sie mir nicht gefallen, ob ich zustimme oder nicht zustimme, das ist hier erstmal nicht die Frage. Petrus sagt: Deine und meine Haltung gegenüber den Ältesten sollte sein, dass du dich ihnen unterordnest und dass du ihnen nicht das Leben schwer machst. Davon lesen wir in Hebräer 13, Vers 17. Und wenn es Dinge gibt im Gemeindeleben, die dir Mühe machen, auch als Gemeindeglied, dann geh auf die Ältesten zu. Dann such das Gespräch, rede mit ihnen, sprich die Dinge an, suche gemeinsam nach Lösungen, aber geh grundsätzlich respektvoll und wertschätzend mit ihnen um. Das ist hier ein Anliegen auch von Petrus und das macht auch Paulus in seinen Briefen an mehreren Stellen deutlich. Die große Frage ist nun: Wie schaffen wir es, dass einerseits die Ältesten nicht über die Herde herrschen und gewinnsüchtig leiten, wie wir es letztes Mal als Verbot von Petrus gehört haben, und andererseits, dass die Gemeinde sich den Ältesten nicht entgegenstellt oder sie verachtet. Petrus ist da eigentlich schmerzlos und kurz und er gibt allen zusammen dieselbe Hausaufgabe. Wie heißt die? Vers 5. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und gegeneinander mit Demut begleiten. Das gilt uns allen. Menge übersetzt hier, legt euch im Umgang miteinander das Dienstgewand der Demut an. Man könnte auch sagen, umgürtet euch mit dem Schutz der Demut. Und da werden wir schon wieder sehr an unseren Herrn erinnert. Wie er den Jüngern in Johannes 13 die Füße gewaschen hat. Wie er sich klein gemacht hat, erniedrigt hat, obwohl er es gar nicht hätte machen müssen. Er hat ihnen gedient, hat sich ganz klein gemacht. Und es verdeutlicht auch, wenn Jesus den Waschlappen nimmt, die Füße wäscht, das hängt nicht unbedingt mit guten Gefühlen zusammen. Nicht unbedingt mit heißen Emotionen, die da in ihm vorschwingen, sondern es drückt vielmehr eine innere Haltung der Demut aus. Es kommt also beim Unterordnen auch nicht darauf an, dass ich mich danach fühle, dass ich es gut finde, sondern es kommt darauf an, ob ich Gottes Ordnungen anerkenne und mich danach richte. Und diese innere Haltung, die zeigt sich dann auch im ganz praktischen Tun, im Miteinander, wie ich mit den Geschwistern umgehe, wie ich im Dienst stehe, wie ich mich einbringe in die verschiedenen Aufgaben, wie ich den Einzelnen auch wahrnehme, wie ich auch eine andere Meinung mal anhöre, stehen lasse und sie wahrnehme. Sich demütigen heißt wörtlich sich erniedrigen. Die eigene Niedrigkeit erkennen, die eigene Niedrigkeit auch zugeben. Ja, es ist tatsächlich so. Ich kann nichts aus mir selber. Denn erst der kann wirklich demütig sein, dem Gott die Augen für sich selber und seine eigene Verlorenheit geöffnet hat. Erst der kann wirklich demütig sein, wenn Gott unser Herz uns offenbart hat und wir es anerkennen, ja, ich brauche dich wirklich in allem. Ich sehe, wie schwarz und wie dunkel es ist ohne dich. Und vor allem geht dieses Demütigen nur dann, wenn wir, wie Vers 6 betont, uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Dieser Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, der dir Leben gegeben hat, ihm sollen, dürfen und müssen wir uns immer wieder anvertrauen und vor allem uns ihm unterwerfen. So sagt es auch die Parallelstelle in Jakobus 4, Vers 7. Dort wird der Sachverhalt, was Demut bedeutet, was bedeutet, sich Gott unterzuwerfen, auch nochmal ganz schön erklärt. Ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen, es sind nur ein paar Seiten zurück zu blättern. Jakobus 4, ab Vers 6b bis Vers 10. Da lesen wir: Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Hier sehen wir sehr schön, echte Demut hängt ganz eng mit Gottes Nähe, mit Beziehung zu ihm zusammen, aber auch mit Buße, mit Reinigung, mit Trauer über die Sünde, mit dem Heiligungsprozess ganz allgemein gesprochen. Wir haben es gerade gelesen, Gott möchte ein ungeteiltes Herz von uns haben. Ein Herz, das immer wieder das eigene Elend erkennt und bereut. Ein Herz, das Trauer über die eigene Sünde und Schuld immer wieder empfindet, dem es wehtut, wenn wir Gottes Gebote übertreten. Denn Gott schmerzt es jedes Mal, wenn wir sündigen, wenn wir von ihm weglaufen, uns aus der Beziehung von ihm rausstehlen. Schmerzt es uns ebenso wie Gott, wenn wir sündigen? Ja, sind wir uns der Verdorbenheit der Sünde überhaupt noch bewusst? Ich merke das im eigenen Leben immer wieder, wie schnell sich die Bequemlichkeit, die Laschheit, die Lauheit einschleicht. Wie ich Sünde plötzlich Raum gebe in meinem Leben, das sie gar nicht haben sollte. Wo ich Sünde toleriere und dulde, die nicht gut ist. Deshalb gilt die Predigt auch zuallererst für mich selber. Wie gehe ich mit Sünde um? Wie demütige ich mich vor diesem heiligen, großen, allmächtigen, lebendigen Gott? Ja, wann habe ich denn das letzte Mal über meine Sünde geweint, wie wir es gerade gelesen haben? Diese Verse haben mich auch wieder ganz neu wachgerüttelt, wachgeschüttelt und klargemacht, was Gott von mir will, ist eine Gesinnung, die nicht mit der Sünde spielt, die fünf nicht gerade sein lässt. Eine Einstellung, die traurig ist, wenn ich falle, wenn ich mich von Gott entferne. Aber auch eine Gesinnung, die gleichzeitig nicht stehen bleibt in diesem Versagen, sich darin nicht badet oder hängen bleibt, sondern auch wieder bereit ist, umzukehren. Mich Gott zu nahen, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Immer wieder neu muss ich auf den Knien meine Sünden ihm bekennen, muss um Reinigung bitten und dann erfahre ich wieder diese Frische, dieses neue Leben, diese neue Freude von ihm, die nur er mir geben kann. Wenn ein neues, gereinigtes Herz wieder Gott gefunden hat und sich ihm nähert. Das meint die Bibel mit echter Demut. Ein Indienmissionar sagte mal Folgendes zu Demut. Wenn ich zwei Sätze auszuwählen hätte, die zum geistlichen Wachstum notwendig sind, so wären es die beiden folgenden. Erstens, ich weiß es nicht. Und zweitens, es tut mir aufrichtig leid, dass ich dies oder jenes getan habe. Beide Sätze, gering über sich selber denken und diese Bußfertigkeit, sind Kennzeichen einer echten Demut. Ein anderer Missionar hat mal gesagt, man stelle sich eine Gemeinde vor, in der alle Gläubigen diese demütige Gesinnung haben, von der wir hier in 1. Petrus 5 gerade gelesen haben. Wo einer den anderen höher achtet als sich selber. Wo man stets vergebungsbereit aufeinander zugeht, wo man frei ist von Streitsucht, von Egoismus. Wo man die Sorgen des anderen ganz arg wichtig nimmt, nicht nur sich um sich selber kümmert. Ja, wo man sogar einander zuvorkommt, im Übernehmen der niedrigen Aufgaben, die eigentlich keiner machen möchte. Und vor allem, wo man das gemeinsame Ziel der Gemeinde Jesu im Auge hat, nicht nur das eigene Süppchen kocht und die eigenen Ideen durchbringen möchte. Ja, diese Gemeinde, sie muss kein Wunschtraum bleiben. Sie muss kein Hirngespinst bleiben. Sie darf und kann und soll Wirklichkeit werden. So hat Gott es sich vorgestellt. Dazu müssen wir, du und ich, anfangen, diese Aufforderung der Bibel, die Demut auszuleben, umzusetzen in unserem Leben. Und dazu braucht es immer wieder, wie wir gehört haben, diese innere, richtige Haltung, dass ich von mir selber gering denke, klein denke. Dass ich bereit bin, mich selber zu erniedrigen, wie es Jesus auch gemacht hat. Wie es sogar seinen Jüngern auch mal gesagt hat, Lukas 14, Vers 11, Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Er hat nicht lange Bestand. Das ist nur kurzzeitiges Rühmen, kurzzeitiger Erfolg. Aber wer sich selbst erniedrigt, wer sich klein macht, den wird Jesus zu seiner Zeit erhöhen. Nicht dann, wenn ich es für gut finde, sondern wenn er den Zeitpunkt gekommen sieht. Und ganz wichtig, hier sollten wir nicht zuerst auf den anderen schauen, wann fängt der denn endlich mal an, demütig zu sein? Ja, die Person hätte es eigentlich ganz besonders nötig. Vielleicht denkst du auch manchmal so, es ist gut, selber mit Vorbild voranzugehen. Selber eine demütige Gesinnung von Gott zu erbeten und darin zu wandeln. Petrus sagt uns im nächsten Vers aber auch, warum diese demütige Gesinnung so wichtig ist. Er sagt hier in Vers 5b, wie wir es auch in Jakobus 4, Vers 6 gehört haben, denn Gott widersteht den Hochmütigen, nur den Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine krasse Aussage. Gott achtet darauf, welche Haltung wir unserem Nächsten gegenüber einnehmen. Und er antwortet darauf entweder mit Widerstand oder mit Gnade. Das heißt im Klartext, wer von sich selber hochdenkt, wer sich selber überschätzt und über andere stellt, der hat Gott gegen sich. Dem widersteht Gott. Solchen Menschen stellt Gott sich also in den Weg. Und ehrlich gesagt, das sind keine guten Aussichten. Wenn Gott sich uns in den Weg stellt, dann ist unser Leben langfristig zum Scheitern verurteilt. Wer glaubt, er könnte Christ sein und weiter in einem hochmütigen Lebensstil wandeln, der täuscht sich laut diesem Text. Gott widersetzt sich den Überheblichen. Und hier darf sich jeder von uns immer wieder an die eigene Nase fassen und prüfen und fragen, wo stehe ich selber in der Gefahr, überheblich zu sein? Wo ist der Hochmut womöglich schon in meinem Leben voll im Gange? Wo treibt er schlimme Blüten vielleicht, hat zerstörerischen Einfluss auf meine Umwelt, auf meine Umgebung, auf meine Beziehungen? Und all das fängt einfach immer wieder in meiner Grundeinstellung zum Leben an. Wer hat denn das Sagen in meinem Leben? Welcher Stimme gehorche ich Tag für Tag? Bin ich mein eigener Ratgeber? Weiß eigentlich alles auch selber am besten? Oder dürfen Gottes Gebote und seine Bestimmungen den Rahmen für mein Handeln geben? Ja, demütige ich mich täglich unter die mächtige Hand Gottes, dass ich den Tag schon so beginne mit dem Wissen, Herr, ich brauche dich in allem. Ich bin zu nichts fähig ohne deine Kraft. Oder nehme ich mein Leben viel lieber selber in die Hand, gehe los in der eigenen Kraft. Das nächste ist auch, was mit dieser Hochmut zusammenhängt, meine Beziehung zum Geldbeutel. Ein sehr spannendes Thema. Denn selbst wenn das Gehalt jeden Monat großzügig auf mein Konto hereinfließt, heißt es noch lange nicht, dass ich materiell gesehen unabhängig von Gott bin. Denn habe ich gelernt, ihm dafür Tag für Tag Danke zu sagen, dass dieser Überfluss jeden Monat auf mein Konto hereinkommt? Ja, habe ich irgendwas verdient, was andere in anderen Ländern oder zu anderen Zeiten nicht verdient haben? Weiß ich es noch, dass alles, was ich habe und bekomme, nicht auf meiner Kraft, auf meinem Mist gewachsen ist, sondern dass es von ihm kommt, dass es seine Gnade ist, die mich versorgt? Die entscheidende Frage bei alledem ist immer wieder, woran hängt mein Herz? Worauf verlasse ich mich wirklich? Und womöglich lohnt es sich in einer stillen Stunde mal ganz neu über deine persönliche Beziehung zum Portemonnaie nachzudenken. Wie stehe ich dazu? Wie denke ich über Geld, Versorgung und Gottes Treue? Noch ein weiteres Thema können wir hier streifen, wenn es um die Anwendung geht: Der Hochmut soll mich nicht übermannen in meinem Leben. Diese Aufforderung dürfen wir nämlich auch in Bezug auf unser Reden neu überdenken. Dass Gott den Hochmütigen widersteht, heißt auch, er tritt unserem hochmütigen Gerede entgegen. Unserem Wissen, das wir vielleicht gerne zur Schau stellen, das wir gerne anderen servieren, ob sie es hören wollen oder nicht. Unsere unbelehrbare Haltung vielleicht, die anderen immer wieder zu verstehen gibt: Hey, ich brauche deinen Rat nicht, ich komme selber klar. Ich möchte nichts von dir hören. Ich möchte eigentlich nicht dazulernen. Auch das zeugt von großer falscher Selbsteinschätzung, von Hochmut, von Überheblichkeit. Und all diese negativen Umgangsformen, wir könnten hier noch weiterfahren, sie wirken leider zerstörerisch auf Gemeinschaften, auf die Gemeinde, auf das Miteinander der Heiligen. Sie stören die Beziehung untereinander. Ohne echte Demut ist kein gesundes Gemeindeleben möglich. Denn das Problem ist, der Hochmut des einen fordert immer wieder den Hochmut, die Arroganz des anderen heraus. Wenn da nicht einer Stopp macht, dann eskaliert es immer wieder an verschiedenen Punkten. Aber umgekehrt, und damit kommen wir zum viel besseren Weg, wo wir uns mit Demut begleiten, da sind ideale Voraussetzungen geschaffen für ein wunderbares Miteinander in der Gemeinde. Ein brüderliches Miteinander, wo ein liebevolles Ermahnen stattfindet. Ja, wo ich gerne den Rat des anderen auch annehme. Wo ich ihm zuhöre, wo es mir um ihn geht, ihm zu helfen, ihm zu dienen. Das nennt die Bibel ein erbauliches Zusammenarbeiten und Zusammenleben in der Gemeinde. Denn wir haben es gehört, unser Herr schenkt nur den Demütigen Gnade. Warum? Weil der Demütige erkannt hat: Herr, ich bin so unglaublich von dir abhängig in allem. Ich schaffe es nicht alleine. Ich bin auf dich in allem angewiesen. Und deshalb streckt der Demütige immer wieder seine leeren Hände zu Gott hin. Nicht seine vollen Hände, mit denen er angeben möchte, was er kann, sondern seine leeren Hände und sagt: Herr, füll du mich. Gib du mir das, was ich brauche. Ich weiß, ich bin von dir abhängig. Selbst wenn ich in so einem Wohlstandsland leben darf, kommt doch alles von dir und von deiner großen Gnade. Vom großen Gott her zu leben, beinhaltet also zunächst, das haben wir hier beim ersten Punkt gesehen, demütig statt hochmütig zu sein. Sich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen und alles von ihm zu erwarten. Im zweiten Punkt erfahren wir nochmal was ganz Konkretes, wie wir das nun auch umsetzen sollen und können. Der zweite Punkt habe ich deshalb genannt, Vers 7, Sorgen lassen statt Sorgen machen. Alle eure Sorge, sagt Petrus hier, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Petrus sagt: Gib deine Sorgen bei Gott ab. Wirf sie ihm hin. Vom großen Gott her leben bedeutet hier also Sorgen lassen statt Sorgen machen. Und Sorgen lassen darf hier ruhig im doppelten Wortsinn verstanden werden. Ich darf für mich sorgen lassen, weil Gott für mich sorgt. Ich darf aber auch das Sorgen sein lassen, aus dem gleichen Grund, weil er alles gibt, was ich brauche. Er weiß es ja noch viel besser, was ich in meinem Alltag brauche. Er weiß, wann die richtige Zeit gekommen ist, um mich zu versorgen. Und bis dahin dürfen wir beten und die Sorgen getrost ihm überlassen. Eigentlich ist es ganz einfach. Es klingt ganz einfach. Manchmal ist Christsein eigentlich auch einfach. Tu es doch endlich, sagt Gottes Wort. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird für dich sorgen. Lesen wir in Psalm 55, Vers 23. Es zieht sich also durch die ganze Bibel hindurch, dieses Prinzip sorgen lassen statt Sorgen machen. Und ich merke das auch immer wieder bei mir selber, wie es an meiner eigenen Einstellung hängt, ob Sorgen mich belasten und niederdrücken oder ob ich ein Stück weit unbeschwert durch das Leben gehen kann. Denn das Sorgen kommen in unser Leben ist ganz normal. Wir haben so viele Entscheidungen zu treffen, so viele Dinge abzuwägen. Wir müssen schauen, dass alles läuft, auch für zukünftige Dinge planen, überlegen. Manches muss längerfristig auch angedacht werden. Und da sind ganz viele Unsicherheiten im Spiel. Dinge, die wir noch nicht wissen. Momentan sogar noch viel mehr Unsicherheit, wie in den Jahren vorher vielleicht. Aber es gibt so viel, was wir nicht überblicken, was wir noch gar nicht abschätzen können. Und genau hier kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir unseren Teil beigetragen haben, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und alles Menschenmögliche erledigt habe, dann brauche ich mich nicht länger darum sorgen, wenn ich die Sache in Gottes Hände lege. Und es liegt an mir, ob ich das mache oder ob ich weiter Tag und Nacht darüber nachdenke und mit Sorgen mich belaste. Wahrscheinlich kennt ihr das Sprichwort oder das Zitat von Martin Luther, der mal gesagt hat, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht verhindern. Aber dass sie Nester auf deinem Haar bauen, das kannst du sehr wohl verhindern. Also nicht schlimmer, als wenn die Sorgen sich erst mal festgesetzt haben in deinem Leben. Wenn sie Nester bauen, wenn sie sich so richtig wohlfühlen und so richtig sich heimelig machen in deinem Kopf. Petrus sagt deshalb, wirf diese ollen Sorgen weg. Ja, und das heißt nicht nur, ich lege sie mal zur Seite. Wenn ich werfen soll, dann heißt es, ich muss es in die Hand nehmen und weit wegwerfen. Warum? Eben damit ich nicht mehr so schnell auch wieder drankomme, dass es weit weg ist und nicht am nächsten Tag wieder von mir aufgelesen wird und der ganze Prozess beginnt von neuem. Wirf sie auf den Herrn, ist hier der gute Rat des Petrus. Und dasselbe hat auch Jesus schon gesagt in Matthäus 6, Vers 34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Warum? Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Also das ist ein toller Vers in der Bibel. Weil es ist doch genau so. Der morgige Tag bringt wieder genug Stress mit sich und genug Sorgen und genug Reibereien und Herausforderungen und Dinge, die uns belasten. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den heutigen Tag und diesen Tag mit Gott begehen im Aufblick auf ihn. Das möchte Petrus und auch Jesus an diesen Stellen deutlich machen. Verschon dich bitte mit der Sorgenplagerei, als hätte jeder neue Tag nicht schon genug Sorgen, die er mit sich bringt. Für Jesus und die Apostel ist also klar, Sorgen machen, es passt nicht zu einem christlichen Lebensstil, denn für Sorgen ist Gott zuständig. Das ist seine Baustelle. Dann lass die Sorgen bitte auch bei ihm. Paulus bestätigt es auch in Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um, wie viel? Nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Sondern in allem lasst eure Bitten durch Gebet und Danksagung vor Gott kund werden. Da sind sie aufgehoben. Da sollen die Sorgen abgeladen werden. Denn Sorgen sind Gottes Zuständigkeitsbereich, nicht unser. Und falls wir an dieser Stelle vielleicht Mühe haben, zu glauben, dass Gott es gut mit dir meint, dass er deine Sorgen wirklich im Griff hat, dass er alles überblickt, was dich belastet und dass er mit deinen Fragen zurechtkommt, vielleicht ist es dann höchste Zeit, mal wieder über dein Gottesbild nachzudenken. über dein Verständnis von Gott, von dem Bild, das du von ihm hast. Denn wenn wir glauben, dass Gott allmächtig ist, und ich denke, das bejahen wir alle, wenn wir glauben, dass Gott ein guter Vater ist, und auch das glauben wir, ein Vater, der liebevoll für uns sorgt und immer nur das Beste für seine Kinder will, dann gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott alles in der Hand hat, dass er allmächtig ist, dass er die ganze Weltgeschichte lenkt, dass er Könige einsetzt und absetzt, wie er möchte, dann gibt es keinen richtig wahren Grund, sich Sorgen zu machen. Die große Frage lautet eben immer wieder, bejahen wir diese Sätze nur theoretisch oder nehmen wir sie wirklich im Anspruch in unserem Leben, wenn es drauf ankommt? Die Frage ist, legen wir dieses Wissen um Gottes Fürsorge nur schön fein säuberlich in unseren Theologieschrank, wo schon viele andere Verheißungen warten, dass wir sie endlich in Anspruch nehmen? Oder bringt uns diese Überzeugung der väterlichen Fürsorge Gottes dahin, zu einem Lebensstil, der immer mehr lernt, alle Sorgen in Gottes Hände abzugeben? Denn dann und erst dann werden wir uns fallen lassen können in Gottes Hände. Dann spüren wir wirklich, Gott trägt mich. Ich kann endlich aufhören zu zappeln und zu strampeln mit aller meiner Kraft und immer wieder versagen und fallen. Nein, es ist doch viel besser, in Gottes Händen zu liegen und von ihm versorgt, getragen zu sein. Und all das hängt wieder ganz eng mit der Demut zusammen, die unser Predigtthema heute durchzieht. Denn wenn ich meine Sorgen abgebe, Gott, dann breche ich mit der hochmütigen Einstellung, dass ich eigentlich alles selber im Griff habe. Dann höre ich endlich auf zu tun, als könnte ich alles selber machen. Weil ich würde das ja nie so formulieren. Aber wenn ich mein Leben selber in die Hand nehme, dann bringt es das eigentlich zum Ausdruck. Gott, ich schaffe es schon. Ich brauche dich nur, wenn ich nicht mehr weiter weiß. So im größten Notfall, wenn ich mich angestrengt habe und alles probiert habe und Gott sagt, nein, komm lieber gleich zu mir. Ist der bessere Weg. Ich weiß, wie wir mit deinen Sorgen umzugehen haben. Das ist also eine sehr, sehr schöne, eine sehr einladende, oder es sind einladende Worte, tröstliche Worte, die wir von Petrus hier lesen, dass Gott für uns sorgen möchte, dass er uns anbietet, dass wir nicht länger unter der Sorgenlast vielleicht fast zusammenbrechen. Wie oft macht sie uns das Leben schwer? Gehen wir doch auf dieses Angebot Gottes ein und lassen in Zukunft ihn für uns sorgen. Vom großen Gott her leben bedeutet also, zwei Punkte haben wir schon gesehen. Erstens, wir sollen demütig statt hochmütig sein. Und das Zweite, wir sollen Sorgen lassen statt Sorgen machen. Und das Dritte, was wir uns gleich anschauen, was Petrus in den nächsten Versen sagt, wir sollen nüchtern sein statt Beute werden. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9, dass sie uns das nochmal in Erinnerung rufen, was er hier schreibt. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Petrus, er weiß, dass der, dem die Sorgen den Kopf verdrehen, dass der schnell den nüchternen Blick auf die Realität verliert. Denn wer seine Sorgen kultiviert, wer sie pflegt, anstatt Gott abzugeben, der gerät immer mehr in eine Art Sorgenrausch. Und deshalb ruft er hier die Christen zur Nüchternheit. zur Wachsamkeit auf. Und dieser Aufruf zur Nüchternheit begegnet uns jetzt schon das dritte Mal in diesem kurzen Brief, den Petrus geschrieben hat. In Kapitel 1, Vers 13 hat er zur Nüchternheit in Bezug auf die Hoffnung in Jesus Christus aufgerufen und hat dort gesagt, wir sollen unsere Hoffnung auf nichts anderes als auf die Gnade Gottes setzen. In Kapitel 4, Vers 7 wurden wir auch zur Nüchternheit aufgerufen, und zwar in Zusammenhang mit dem Gebet. Dort haben wir gesehen, wie sieht denn kluges, überlegtes, nüchternes Gebet aus, das wir so sehr nötig haben, auch gerade in unserer Zeit. Also Gebet, das nicht nur geprägt ist von den, und da haben wir es wieder das Wort, Alltagssorgen, von den Dingen, die uns täglich belasten, sondern Gebet, das gelernt hat, vom Ende her zu denken, aus der Ewigkeit die Anliegen Gottes zu seinen eigenen Anliegen zu machen. Das haben wir dort gesehen, ist nüchternes Gebet. Und nun zum dritten Mal der Aufruf zur Nüchternheit. Wir merken also, wie eng diese Gedanken alle zusammenhängen. Denn wenn wir uns von vielen Sorgen machen, berauschen und ablenken lassen, dann fehlt uns jegliche Wachsamkeit, jegliche Nüchternheit in Bezug auch auf den Widersacher, den Teufel. Vers 8 haben wir es gelesen, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist sein Ziel, dich verschlingen an jedem neuen Tag. Und wir wissen, mit dem Teufel ist nicht zu spaßen. Das zeigt Petrus sehr deutlich hier mit dem Bild eines brüllenden Löwen. Ein brüllender Löwe, der die Herde auseinandertreibt, der die Schafe reißen will, sie in Panik versetzen will, der auf einzelne, schutzlose, schwache Tiere sich stürzt, um da Beute zu machen. Das ist das Ziel eines Löwen, eines, in dem Fall eben, des Teufels, wie er mit uns umgeht. Genauso arbeitet er, dieser Widersacher. Er will auch die Gemeinde zerstören. Er will uns auseinandertreiben. Er will nicht, dass wir in Einheit, in Frieden zusammenleben. Er möchte überall Streit säen. Er möchte Uneinigkeit hineinbringen. Er möchte eben den Hochmut fördern, die Besserwisserei. Er möchte spalten. Und leider ist es auch das Bild, was wir in vielen Gemeinden heutzutage wahrnehmen und sehen. Wie oft kriegen wir Gläubigen uns in die Haare? Obwohl wir eigentlich laut Jesu Aussagen an der Liebe erkennbar sein sollten, sind wir oft am Streit und an den vielen Spaltungen in den Gemeinden erkennbar. Deshalb ist dieser Aufruf so unheimlich wichtig, als Christ auf der Hut zu sein. Gerade an diesen Punkten müssen wir aufpassen, dürfen wir nicht träge sein, nicht schläfrig werden, sondern wir sollen wachsam, wir sollen nüchtern, aufmerksam sein, damit wir den Überblick in der Welt haben und uns nicht verführen lassen, weder vom Widersacher, dem Teufel, noch von anderen Menschen, noch von der Sünde, was auch immer auf uns einströmt. Christen sollen dem Teufel sogar widerstehen, lesen wir hier in Vers 9. Das heißt, wir dürfen es nicht zulassen, dass der Teufel uns einschüchtert, dass er uns konfus macht in unserem Kopf, dass er uns ängstigt und irgendwie zusammenzucken lässt. Aber dazu müssen wir eben lernen, wie man mit solchen Angriffen des Teufels umgeht. Und ich glaube, der erste Petrusbrief ist dazu ein geniales Handbuch. Ein Handbuch, wie wir umgehen sollen, wenn uns Leiden, Schwierigkeiten, Nöte, Verfolgung und so weiter betrifft. Im Prinzip sollen wir diese Nüchternheit genauso lernen und den Umgang mit dem Teufel, so wie wir es gelernt haben, die Reifen zu wechseln, den Garten umzugraben, das Mittagessen zu machen, den Computer zu bedienen, hier die Technik einzurichten und vieles mehr. Wir mussten einfach bestimmte Schritte gehen, bestimmte Prozesse einüben und lernen. Und in gleicher Weise gilt es auch für uns. Wir sollen darin wachsen, die sich ständig wiederholenden Muster des Teufels irgendwann zu durchschauen. Dass wir immer mehr und immer schneller durchblicken, ja, wo möchte er uns wieder zu Fall bringen? Wo brüllt der Löwe schon wieder um die nächste Ecke? Wo stehen wieder Versuchungen und Probleme, mit denen er uns verschlingen möchte? Petrus sagt im Prinzip, wisse genau Bescheid. Also lerne ständig dazu, wie du mit solchen Situationen umzugehen hast, damit du dem Teufel in der nächsten Situation immer besser widerstehen kannst. Und weil Petrus weiß, dass wir ohne Gottes Hilfe den Angriffen Satans hoffnungslos ausgeliefert sind, deshalb betont er in Vers 9 nochmal so deutlich, worauf es ankommt. Dem widersteht, wie? Fest im Glauben. Fest im Glauben. Nur wenn wir fest im Glauben, im Vertrauen auf Jesus stehen, nur wenn wir uns ganz nah an diesen Hirten halten, wenn wir unser ganzes Vertrauen ihm schenken, nur dann sind wir in der Lage zu widerstehen. Nur dann können wir zur Sünde Nein sagen. Wir haben es vorher gehört, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. In Gottes Nähe ist kein Teufel mehr zu finden. Da, wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Wenn wir uns zu Gott nahen, dann wird uns der Teufel eben nicht mehr auf den Fersen sein. Und noch ein Trost gibt Petrus den Gläubigen hier in Vers 9 mit auf den Weg. Im zweiten Versteil sagt er, die gleichen Leiden ertragen Geschwister auf der ganzen Welt. Er sagt im Prinzip, ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht die Einzigsten und wir erinnern uns, die Gemeinde damals, sie war unter Verfolgung. Sie stand in schwierigen Anfeindungen und äußerlicher, kritischer Situation. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, dann sind aktuell in über 50 Ländern der Erde über 300 Millionen Christen einem sehr hohen Maß der Verfolgung ausgesetzt. Sie werden um ihres Zeugnisses willen gesellschaftlich ausgegrenzt, verachtet, müssen damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen, geschlagen zu werden, vielleicht sogar umgebracht zu werden. 300 Millionen Christen auf dieser Welt, aktuell. Und wir gehören nicht dazu. Noch nicht. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, was kommen wird. Aber wir dürfen hier vom Wort Gottes her sicher sein, uns bewusst machen, wenn wir, wenn du das nächste Mal in Not, in Schwierigkeiten, in Leiden gerätst, dann denke daran, das ist die Norm für unser Leben mit Gott. Das ist keine Ausnahme, du hast keine Sondersituation, sondern das gehört zum Christsein dazu. Das ist ja eine der ganz großen Hauptaussagen des ganzen ersten Petrusbriefes. Ich glaube, wir dürfen daher immer mehr zu Menschen werden wie Hiob, und wir haben vorhin auch schon gehört in der Einleitung, wie er eben standgehalten hat und auch einen riesigen Lernprozess durchgemacht hat, aber der selbst schon im Leid, bevor er das Ende gesehen hat, mitten im Leid bekannt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hatte nicht aufgegeben, bei allen unglaublichen Nöten und Schwierigkeiten, die er hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt er an einer Stelle, und dass ich einem Heiland folge, der selber durch den Tod hindurchgegangen ist ins Leben. Das war seine Hoffnung. Und das soll auch unsere Hoffnung sein. An seiner Seite, an Jesu Seite kann mich nichts aufhalten. Egal, welche Not, welche Schwierigkeit, welche Sorge mich bedrückt und noch auf mich wartet in diesem Erdenleben. Und in diesem Bewusstsein möchte ich auch in die Zukunft gehen. Möchte ich immer wieder lernen, vom großen Gott her zu leben. Ich möchte demütig statt hochmütig sein. Ich möchte Sorgen lassen, statt Sorgen machen. Und ich möchte nüchtern sein, statt Beute des Teufels zu werden. Mit diesem großen Gott an der Seite kann kommen, was will. Wir sind bei ihm geborgen. Wir sind sicher an jedem neuen Tag, bis wir ihm begegnen in der Herrlichkeit. Und davon berichten noch die Verse 10 und 11. Denen möchte ich die Predigt abschließen, aber auch die gesamte Predigtreihe über den ersten Petrusbrief, denn sie fassen es eigentlich nochmal schön zusammen, diesen großen Bogen, dieses große Thema, auf was es im Leben in der Nachfolge Jesu ankommt. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir einem so großen, allmächtigen Gott folgen dürfen.